Ja, heute wollen wir uns mal mit einem Thema beschäftigen, mit dem viele Frauen zu tun haben, oft auch dann, wenn sie gläubig sind. Und dazu wollen wir uns mal die Geschichte in der Bibel ansehen von Jakobs Brautwerbung. Und die steht im 1. Mose 29. Für diejenigen, die diese Geschichte nicht kennen, mache ich so eine kurze Inhaltsangabe. Der Vater von Jakob hatte Jakob gesegnet, bevor er gestorben ist, und hat ihn gesandt zu seinem Onkel Laban und ihn dorthin geschickt, damit er sich eine seiner Töchter zur Frau suchen konnte oder sollte. Und das tat Jakob. Und dann lesen wir in Kapitel 29, Vers 17 und 18. Laban aber hatte zwei Töchter. Die ältere hieß Lea, die jüngere Rahel. Aber Leas Augen waren matt oder auch ohne Glanz oder auch scheu. Rahel dagegen war schön von Gestalt und von Angesicht. Und Jakob gewann Rahel lieb und sprach zu Laban: Ich will dir 7 Jahre um Rahel, deine jüngere Tochter, dienen. Jakob entschied sich also für Rahel, die jüngere, die hübschere und äußerlich anziehendere Frau. Und die ältere, eher unscheinbare Lea musste nun sehen, wie sie mit dieser Situation klarkam. Wie die meisten Frauen hatte sie bestimmt auch Sehnsucht danach, einen Mann zu finden, der sie liebt und meint und den sie heiraten kann. Und darauf wartete sie ja nun schon längere Zeit und es war nichts geschehen. Und jetzt steht sie da und muss miterleben, dass Jakob seine Entscheidung für Rahel fällt. Und jetzt steht sie eigentlich noch mehr im Schatten ihrer jüngeren Schwester, als sie es vorher schon tat. Und ihr Herz, das war sicherlich sowieso schon schwer, weil sie noch nicht verheiratet war, was in der damaligen Zeit ja eben auch eine Schande war oder zumindest eine schwere Belastung für eine Frau. Und das würde dann auch ihre glanzlosen, scheuen Augen erklären. Denn in Psalm 38, Vers 11, da heißt es: Mein Herz erbebt, meine Kraft hat mich verlassen und das Licht meiner Augen ist auch dahin. Jakob jedenfalls, den scherte das nicht. Der war sofort Feuer und Flamme für seine Rahel und ja, freute sich an ihrer Schönheit und diente nun 7 Jahre mit absoluter Leichtigkeit, als wenn es so ein Tag gewesen wäre, weil er so in sie verliebt war. Doch wir wollen uns heute mit Lea beschäftigen. Was hat das mit Lea gemacht? Wie ging es ihr dabei? 7 Jahre war ein Mann da, der ihre Schwester favorisierte, sie vielleicht sogar ständig angehimmelt hat oder Händchen gehalten hat. Ich weiß nicht, wie die Sitten damals waren. Auf jeden Fall war es definitiv spürbar, dass er in sie verliebt war. Und das musste die Lea mit ansehen. Und dann kam ja noch dazu, dass es 7 Jahre waren, in denen sie auch älter wurde und noch immer kein Mann für sie in Sicht war. Und es muss ein ziemlich andauerndes Leid für sie gewesen sein. Und man kann sich vorstellen, dass ihre Gefühle ganz schön auf und runter gegangen sind in dieser Zeit. Und dann waren die 7 Jahre vorbei und Jakob konnte nun glücklich heiraten. Und Laban hat auch alles vorbereitet. Doch letztendlich hat er dann in der Brautnacht nicht die Rahel zu Jakob gebracht, sondern die ältere Lea. Und so verbrachte der völlig ahnungslose Jakob dann die Hochzeitsnacht mit der Frau, die er eigentlich nicht favorisiert hatte. Man kann sich kaum vorstellen, wie sehr Leas Seele gelitten hat unter dieser Situation. Mit einem Mann verheiratet zu werden, von dem man weiß, dass er die eigene Schwester liebte und dann noch vom eigenen Vater für dessen Machenschaften missbraucht zu werden. Laban begründete sein Verhalten zwar kulturell und sagte, es ist nicht Sitte in unserem Land, dass man die Jüngere weggebe vor der Älteren, doch insgeheim freute er sich, denn Jakob war ja für ihn eine billige und gesegnete Arbeitskraft und der würde ihm dann noch 7 Jahre erhalten bleiben. Und es schien ihn überhaupt nicht zu kümmern, dass Lea unter diesen Umständen leiden musste. Und Jakob, der war entsetzt. und stellte Laban mit den Worten zur Rede: Warum hast du mir das angetan? Habe ich dir nicht um Rahel gedient? Und was Jakob da sagte, das war ein klarer Ausdruck seiner Ablehnung für Lea und eine eindeutige Bevorzugung Rahels. Wir wissen nicht, ob Lea das gehört hat, was Jakob gesagt hat, aber sie bekam es immer wieder zu spüren in den nächsten Jahren, dass sie Jakobs Vorstellung nicht entsprochen hatte. Sie musste auch erleben, dass sie nicht gewollt war. Sie war noch nicht einmal die zweite Wahl, sondern sie war sozusagen nur ein notwendiges Übel. Und das waren bittere Erfahrungen der Ablehnung. Und so kann eine Seele tief verwundet werden. Und für Lea ging es auch die nächsten Jahre so weiter, in denen Jakob für Rahel diente und sie spürte immer mehr, dass sie ungeliebt war. Dann lesen wir in Vers 31 und 32: Als aber der Herr sah, dass Lea ungeliebt war, machte er sie fruchtbar. Rahel aber war unfruchtbar. Und Lea ward schwanger und gebar einen Sohn, den nannte sie Ruben. Seht, ein Sohn, heißt es übersetzt. Und sie sprach: Der Herr hat angesehen mein Elend, nun wird mich mein Mann lieb haben. Wir sehen, dass hier Lea an Gott glaubte. Ihr war auch bewusst, dass Gott sie sah und ihr Gutes tat. Aber für sie war ihr Leben ein Elend. Das drückt sie ganz klar aus. Sie freute sich trotzdem über den Sohn, den Gott ihr geschenkt hat. Doch er sollte ihr die Liebe ihres Mannes bringen, die Liebe Jakobs. Sie dachte, dass dieser Sohn nun den Wert in den Augen Jakobs steigern würde und dass das Elend, das sie innerlich hatte, beendet würde. Und dann wurde Lea wieder schwanger. Also Jakob hat offensichtlich trotzdem seine ehelichen Pflichten erfüllt, so wie es aussieht. Ja, sie wurde also wieder schwanger und bekam noch einen Sohn. Und da sagt sie in Vers 33, der Herr hat gehört, dass ich ungeliebt bin und hat mir diesen auch gegeben. Und sie nannte ihn Simeon und Simeon heißt Erhörung. Aha. Auch hier erkannte Lea, dass Gott ihr nahe war. Sie hörte und sie sogar mit einem zweiten Kind beschenkte. Doch ihr Denken war gefangen in ihren verletzten Gefühlen. Ich bin ungeliebt. Sie fühlte sich wertlos. Und nachdem sie dann den dritten Sohn bekommen hatte, sagte Lea: Nun wird mein Mann mir doch zugetan sein, denn ich habe ihm drei Söhne geboren. Zugetan, Levi nannte sie ihn, heißt zugetan oder auch Anhänglichkeit oder näher bringen. Und sie hoffte, dass dieser Sohn sie näher bringen würde zu ihrem Mann. Lea setzt also ihre Hoffnung darauf, dass sie jetzt mit dem dritten Sohn die Zuneigung und Wertschätzung ihres Mannes gewinnen könnte. Jahr um Jahr war sie nur darauf fixiert, die Liebe ihres Mannes zu gewinnen und das bestimmte ihr ganzes Leben. Sie wollte innerlich zur Ruhe kommen, keinen Verlust mehr spüren, nicht mehr leiden müssen und endlich geliebt und angenommen sein. In dem, was wir bisher über Lea gelesen haben, wurde ihr Handeln von Minderwertigkeit bestimmt. Und das ist menschlich total verständlich, weil sie ja auch tatsächlich eine Menge durchgemacht hat und sehr gelitten hat. Aber das ist nicht in Gottes Sinn, weil es zerstörerisch ist. Und da kommt die Frage auf, wie gehen wir Frauen mit unseren Gefühlen um, wenn wir verletzt worden sind durch Menschen, durch Umstände. In Römer 8, Vers 31 heißt es, ist Gott für uns, wer kann wider uns sein? Und im Psalm 118, Vers 6, der Herr ist mit mir, darum fürchte ich mich nicht. Was können mir Menschen tun? Die Frage ist, was lenkt und bestimmt unser Denken und Handeln? Wenn wir verletzten Gefühlen erlauben, unseren Wert zu bestimmen, dann werden wir von Minderwertigkeit bestimmt. Nicht mehr von der Wahrheit, die Gott über unser Leben als Christen gestellt hat. Epheser 5, Vers 10 und 11 sagt uns, prüft, was dem Herrn wohlgefällig ist und habt nicht Gemeinschaft mit den unfruchtbaren Werken der Finsternis. Deckt sie vielmehr auf. Und in der neuen Genfer Übersetzung ist das noch ein bisschen deutlicher. Deshalb überlegt bei dem, was ihr tut, ob es dem Herrn gefällt. Und beteiligt euch unter keinen Umständen an irgendeinem Tun, das der Finsternis entstammt und daher keine guten Früchte hervorbringt. Deckt solches Tun vielmehr auf. Ja, und das Thema Minderwertigkeit, habe ich gedacht, das decken wir jetzt mal auf und schauen mal genauer hin und überprüfen uns selbst, wo wir da stehen. Wir schauen mal, wie Minderwertigkeit sich im Leben auswirken kann. Danke, Raffi. Jetzt muss ich mal einen Schluck nehmen. Man ist in sich selbst gefangen und kreist sich ständig um sich selbst. Das Verhalten anderer wird für negativ interpretiert und es scheint immer etwas mit einem selbst zu tun zu haben, auch wenn es gar nicht um einen selbst geht. Man ist im ständigen Selbstcheckgefängnis. Man fühlt sich wie ein Opfer. Man leidet im Vergleich mit anderen, denen es besser geht, und es entsteht Neid. Man hat die Angst, zu kurz zu kommen. Man gibt sich dem Selbstmitleid hin. Man sucht die Aufmerksamkeit und Liebe von Menschen und wird oft enttäuscht. Ähnliche Situationen lösen wieder dieselben schmerzhaften Gefühle aus und deshalb begehrt man auf oder wehrt sich oder man klagt an und tut sich schwer zu vergeben. Man zieht sich innerlich zurück, verschließt das Herz gegenüber Menschen und auch gegenüber Gott. Und das macht einsam. Unsicherheit, Angst und Mutlosigkeit hindern am Vorwärtsgehen und auch an der Hingabe an andere. Man glaubt Lügen über sich und andere und entfernt sich von Gottes Wahrheit. Dadurch wird auch der Glaube geschwächt. Man ist ein leichtes Angriffsfeld für den Widersacher. Und Minderwertigkeit kann sogar zu Selbsthass führen. Das alles können Folgen sein, wenn wir unsere Wertigkeit von Gefühlen abhängig machen. Was andere Menschen über uns denken, wie sie uns behandeln oder auch was die Welt als begehrenswert oder wertgebend betrachtet, wie Schönheit, Erfolg, Beziehungen, Einfluss, Geld, Intelligenz, da gibt es eine Menge, eine ganze Latte. Aber wir wissen, dass Minderwertigkeit eine Regung unserer alten Natur ist und wir sind vor Gott verantwortlich für unser Handeln. Diese Gefühle sind also keine Entschuldigung für Ungehorsam Gott gegenüber. Und deshalb ist es gut, sie sich anzusehen und sich damit zu konfrontieren, ob das bei einem selber zutrifft, man aus Minderwertigkeit und verletzten Gefühlen handelt. Aber das Gute ist, die Bibel hilft uns dabei. Und sie hilft uns zu sehen, was Gott über unseren Wert zu sagen hat. Erstmal sind wir nach dem Ebenbild Gottes geschaffen. 1. Mose 1, 26 bis 27. Wir sind wunderbar gemacht. Psalm 139, Vers 13 bis 16. Alle Tage unseres Lebens waren schon in seinem Buch geschrieben, als wir noch nicht geboren waren. Das war Gottes Plan und seine Vorsehung für uns persönlich. In seiner Liebe hat er uns erwählt, vor Grundlegung der Welt, heißt es in Epheser 1, Vers 4. Und hat uns zu seinem Eigentum, wenn wir gläubig geworden sind, erwählt, zum Lob seiner Herrlichkeit und dass wir als Gottes Kinder ein Erbe mit Christus im Himmel haben. Epheser 1, 13 und 14. Ja, all diese besonderen Wertigkeiten hat Gott uns gegeben, beziehungsweise für uns getan. Und wir haben weder etwas dazu beigetragen, noch sie verdient. Wir sind schlichtweg einfach nur Empfänger aller geistlichen Segnungen durch Jesus. Das steht in Epheser 1, Vers 3. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit allem geistlichen Segen im Himmel durch Christus. Also ist auch offensichtlich, dass unser Wert nichts mit uns selbst zu tun hat und schon gar nicht mit Minderwertigkeit. Wir sind für Gott von unschätzbarem Wert. Er hat einen hohen Preis dafür bezahlt, um uns Wert zu geben. Dafür musste sein eigener Sohn Jesus am Kreuz den Tod erleiden. Und das tat er, als wir sogar noch Sünder waren. Und er hat uns gleichzeitig seine Gerechtigkeit gegeben. Aber getan hat er es nicht, weil wir so toll oder so ehrenwert gewesen wären, sondern das Gegenteil war der Fall. Wir waren unwürdig. Und er wollte uns Würde geben, Wertigkeit geben. Unabhängig von unserer Unwürdigkeit hat er uns geliebt, sagt Johannes 3, Vers 16. Das ist ein Wunder, dass er uns dadurch dauerhaften Wert gegeben hat. Ja, und wie sah es mit Lea aus? War sie wertlos, weil sie nicht so schön war wie ihre Schwester oder zu alt? Oder war sie wertlos, weil ein bestimmter Mann sie eigentlich nicht haben wollte? Als Lea ihren vierten Sohn bekam, in Vers 35, sagt sie: Nun will ich dem Herrn danken. Darum nannte sie ihn Juda. Und Juda hat die Bedeutung, er wird gepriesen, Lob und Preis. Das ist die Erläuterung des Namens. Irgendwas hatte sich bei Lea verändert. Was war passiert? Bis dahin war Leas Seele so beschwert und ihre Gefühle so verletzt gewesen, dass sie Gottes Fürsorge nicht an ihr Herz rangelassen hat und lange Zeit untröstlich in Minderwertigkeit gefangen war. Doch Gottes Beständigkeit und sein Erbarmen mit ihr hatte sie über alles Geschehene hinauswachsen lassen. Ihr Blick war erhoben worden, weg von sich selbst hin zu ihm, der allein ihren Hunger nach Liebe sättigen konnte. Es war ein Durchbruch geschehen. Lea konnte dem Herrn danken. Toll. Sie hatte selbst erfahren und verstanden, wie freundlich der Herr ist und gerade ihr gegenüber. Außerdem wissen wir, dass da etwas Besonderes auch entstanden ist, dass unser Herr Jesus nämlich aus der Linie Judas hervorgekommen ist. Er ist der Löwe aus dem Stamme Juda. Irre, wie Gott das so geplant hat. Und Jesaja 31 heißt, oder da sagt es, er bringt gute Botschaft für die Elenden, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen, und denen, die trauern, wird Freudenöl gegeben. Wir sind unendlich wertvoll in Gottes Augen. Amen.